Jesus Christus, wir erheben dich und deinen heiligen Namen. Du bist groß und du tust große Wunder. Und danke, dass wir damit rechnen dürfen, weil du es zugesagt hast, dass du auch heute Morgen hier bist, dass du diesen Raum erfüllst mit deinem heiligen Geist, dass du sprechen wirst durch dein mächtiges, lebendiges Wort. Und so bitte ich dich, dass du unsere Herzen öffnest für das, was du zu sagen hast. Du kennst jeden hier. Bitte sprich uns an, so wie es jeder braucht. Und bitte benutze mich als dein Werkzeug in deiner Hand. Leg mir deine Worte in meinen Mund zu deiner Ehre. Danke dafür in deinem Jesu Namen. Amen. Etliche Menschen auf dieser Welt stehen im Rampenlicht und sie genießen das in aller Regel. Denkt einmal an die Bundesliga-Profis des FC Bayern München. Was geschieht, wenn die Stürmer ein Tor schießen? Sie laufen in die Fankurve, reißen die Arme nach oben, jubeln laut und genießen es, wenn die Fans ihren Namen skandieren. Denkt einmal an die Stars und Sternchen aus Film und Fernsehen, wenn sie über die roten Teppiche dieser Welt stolzieren, begleitet von Blitzlichtgewitter oder den Bitten und den Rufen der Journalisten nach einem Interview. Und regelmäßig, da fallen Teenager in Ohnmacht, wenn sie um ein Selfie bitten. Und all diese Persönlichkeiten, sie genießen die Aufmerksamkeit. Heute Morgen wenden wir uns einer Begebenheit aus dem Leben unseres Herrn Jesus Christus zu, in der wir sehen werden, dass auch ihm große Aufmerksamkeit zuteil geworden ist. Hören wir einmal hin, Johannes Evangelium Kapitel 12. Johannes 12, ich lese die Verse 12 bis 19, geschrieben steht. Als am nächsten Tag die große Menge, die aufs Fest gekommen war, hörte, dass Jesus nach Jerusalem kommen werde, nahmen sie Palmzweige und gingen hinaus ihm entgegen und schrien: Hosianna, gelobt sei der da kommt, im Namen des Herrn, der König von Israel. Jesus aber fand einen jungen Esel und setzte sich darauf, wie geschrieben steht: Fürchte dich nicht, du Tochter Zion, siehe, dein König kommt und reitet auf einem Eselsfüllen. Das verstanden seine Jünger zuerst nicht. Doch als Jesus verherrlicht war, da dachten sie daran, dass dies von ihm geschrieben stand und man so an ihm getan hatte. Die Menge aber, die bei ihm war, als er Lazarus aus dem Grabe rief und von den Toten auferweckte, bezeugte die Tat. Darum ging ihm auch die Menge entgegen, weil sie hörte, er habe dieses Zeichen getan. Die Pharisäer aber sprachen untereinander: Ihr seht, dass ihr nichts ausrichtet. Siehe, alle Welt läuft ihm nach. Hier schließt sich sozusagen der Kreis. Inwiefern? Als 12-jähriger Junge war unser Herr Jesus Christus das erste Mal zusammen mit seiner Mutter Maria und seinem Stiefvater Josef nach Jerusalem gezogen, um an den Feierlichkeiten rund um das Passafest teilzunehmen. Als das Fest zu Ende war, zogen Maria und Josef zurück nach Nazareth in dem Glauben, auch Jesus halte sich in der Reisegruppe auf. Vielleicht etwas weiter vorne oder etwas weiter hinten bei Verwandten oder Freunden. Erst als sie bereits eine Tagesreise weit gekommen waren, stellen sie fest: Hoppla, Jesus ist ja gar nicht da. Voller Furcht und Entsetzen drehen sie also um. Innerlich unruhig kehren sie nach Jerusalem zurück und nach 3 Tagen finden sie Jesus wo? Mitten im Tempel, wo er im Tempel stand oder vielleicht auf den Stufen des Tempels saß und mit den Schriftgelehrten und Pharisäern debattierte, diskutierte, sehr kluge Fragen stellte und sehr weise Antworten gab. Und schon damals, da blitzte seine Vollmacht auf, die ihn so sehr unterschied von den Schriftgelehrten und den Pharisäern. Und auf die Frage von Maria und Josef: Warum, Kind, hast du uns das angetan? Da erwidert Jesus nur: Naja, wusstet ihr denn nicht, dass ich sein muss in dem, was meines Vaters ist? Und dann heißt es schon in Lukas 2: Und Jesus nahm zu an Weisheit, Alter und Gnade bei Gott und bei den Menschen. Hier nun, rund 20 Jahre später, zieht Jesus ein letztes Mal nach Jerusalem, um erneut am Passafest teilzunehmen. Bibelforscher und Kommentatoren gehen davon aus, dass zur Zeit Jesu etwa 25.000 bis 35.000 Menschen dauerhaft in Jerusalem wohnten. Zur Zeit des Passafestes, da wuchs diese Menge um mindestens weitere 100.000 Pilger an. Manche gehen davon aus, dass es bis zu 500.000 mehr Menschen gewesen sein könnten. Und das erklärt auch die riesige Menge, die Jesus hier entgegenzieht. Übrigens auch deshalb, ihr habt es gehört, ich habe es vorgelesen, weil sie von dem letzten Wunder gehört hatten, das unser Herr Jesus Christus gewirkt hat. In Johannes 11, also nur ein Kapitel zuvor, lesen wir davon, dass Jesus Lazarus aus dem Grab herausruft und wieder zum Leben erweckt. Nun stellt die moderne, die liberale Theologie im Grunde alle Wunder unseres Herrn Jesus Christus grundsätzlich in Frage. Erst recht natürlich die Auferweckung eines Toten. So etwas könne nicht geschehen sein. Im selben Atemzug wird dann behauptet, naja, vermutlich war Lazarus gar nicht tot. Ich empfehle allen Theologen, lest dann mal die Bibel, was steht in Johannes 11. Wir lesen, Lazarus war bereits 4 Tage tot. Und nicht nur das. Seine Schwester Martha sagt, Herr, lass den Stein nicht wegrollen, denn er stinkt schon nach Verwesung. Ihr Lieben, wir können absolut sicher sein, dass auch die Menschen vor 2000 Jahren wussten, wann einer ihrer Angehörigen verstorben war. Spätestens, wenn die Leichenstarre einsetzte oder eben der Verwesungsgestank, dann wussten alle Anwesenden, dieser Mensch ist tot und kommt nicht wieder. Und es ist anmaßend und frech, und ich sage das ganz direkt, entgegen der Aussage der Bibel etwas anderes zu behaupten. Lazarus war tot, mausetot, wie man so sagt. Aber unser Herr Jesus Christus hat die Kraft und die Macht und er ruft ihn aus den Toten ins Leben zurück. Das Erschreckende daran ist, nicht einmal dieses größte Zeichen der Kraft Gottes hat alle Menschen überzeugt. Manche wenden sich sogar endgültig von Jesus ab. Sie laufen zu den Schriftgelehrten, den Pharisäern, den Hohenpriestern, dem Hohen Rat. Sie verpetzen Jesus und wollen ihn töten lassen und Lazarus gleich mit. Hier sehen wir übrigens eines ganz deutlich. Der Glaube ist keine Sache des Könnens. Das hört man ja oft, ich kann nicht glauben, aber das stimmt einfach nicht. Jeder von uns glaubt an irgendetwas und sei es nur daran, dass die Deutsche Bahn doch eines Tages pünktlich kommt. Der Glaube ist keine Sache des Könnens. Glaube ist eine Frage des Willens. Und die Menschen hier, sie entscheiden sich willentlich und wider besseres Wissen gegen Jesus Christus, den Herrn. Nun, Jesus zieht in Jerusalem ein und die Massen strömen ihm entgegen. Nun dürfen wir uns das nicht so vorstellen, dass die Straße nach Jerusalem mit Absperrbändern gesichert war und noch mit einer berittenen Polizeieskorte. Nein, ich schätze, das Gedränge war riesig groß. Die Menschen wollten unserem Herrn Jesus Christus nahe sein, möglichst nahe kommen, ihm die Hand schütteln, ihm auf die Schulter klopfen, ihn berühren, sich von ihm heilen lassen, vielleicht Angehörige zu ihm bringen, damit die geheilt werden. Und so drängen die Massen zu Jesus. Manche, sie wedeln mit Palmzweigen. Der Palmzweig ist seit jeher das Symbol für Frieden, aber auch für einen siegreichen Herrscher, der siegreich aus einer Schlacht nach Hause zurückkehrt. Eine interessante Bedeutung, denn die Menschen damals hätten ja gerne gesehen, dass Jesus ihr König werde. Das war ihr Wunsch. Sie wollten ihn zum König machen. Allerdings hatten sie eine andere Vorstellung des Messias, als die Bibel sie uns weitergibt. Sie dachten, der Messias sei ein weltlicher Herrscher, der bestenfalls ein militärischer Anführer ist, der die Massen Israels mobilisiert und die Heere Israels gegen die römische Besatzungsmacht in die Schlacht führt. Aber das war niemals der Anspruch unseres Herrn Jesus Christus. Er war kein weltlicher Herrscher, kein König in unserem Sinn. Und er wollte das auch nie sein. Obwohl die Menschen das damals nicht begreifen, haben sie trotzdem recht. Und sie jubeln zu Recht Jesus zu mit den Palmzweigen. Allerdings begreifen sie die tiefe Bedeutung nicht. Sie erkennen hier nicht, dass Jesus der siegreichste Herr aller Zeiten ist, der Herr aller Herren und der König aller Könige. Denn was ist er im Begriff zu tun, als er nach Jerusalem zieht? Er ist im Begriff, am Kreuz auf Golgatha zu sterben für unser aller Schuld. Das ist sein Auftrag. Und dort am Kreuz auf Golgatha, da besiegt er Schuld und Sünde ein für alle Mal und die Scham, die auf unseren Schultern lastet. Und damit nicht genug. Am 3. Tag, da aufersteht er von den Toten, er kommt aus dem Grab als siegreicher Herr. Er ist der Sieger und hat Hölle, Tod und Teufel endgültig besiegt. Für alle, die das annehmen. Wir kommen noch einmal darauf zurück. Was ebenfalls auffällt und sehr interessant ist, Johannes zitiert den Propheten Zacharia. Dort heißt es in Kapitel 9, Vers 9, fürchte dich nicht, du Tochter Zion, siehe, dein König kommt und reitet auf einem Eselsfüllen. Bereits etwa 500 Jahre vor Christi Geburt wurde das niedergeschrieben in Gottes heiligem Wort. Aber Johannes gesteht, nicht einmal die Jünger erkannten zum damaligen Zeitpunkt, was das eigentlich bedeutet. Johannes gehörte zum engsten Vertrautenkreis unseres Herrn Jesus mit seinem Bruder Jakobus und Petrus. Diese drei Männer waren Jesus am nächsten und nicht einmal er versteht, was diese Prophezeiung bedeutet. Erst rückblickend, erst nach der Verherrlichung unseres Herrn Jesus, da kann er es richtig deuten und versteht, ah, Jesus, er ist der Messias, der angekündigt worden ist im Alten Testament von all den Propheten, aber in einem so viel höheren und umfassenderen Sinn, als ich es bis dato überhaupt begriffen habe. Der Erlöser der ganzen Welt. Und dann bekommen wir auch noch eine kurze Notiz zu den Pharisäern. Sie resignieren. Wir können nichts tun. Alle Welt läuft Jesus nach. Lasst uns in die Parallelstellen in den synoptischen Evangelien wechseln. Zunächst bei Matthäus. Matthäus Kapitel 21, Verse 10 und 11. Hier steht geschrieben: Und als er in Jerusalem einzog, erregte sich die ganze Stadt und sprach: Wer ist der? Das Volk aber sprach: Das ist der Prophet Jesus aus Nazareth in Galiläa. Immer wieder hatten sich die Menschen ja gefragt, wer Jesus überhaupt sei, mit wem sie es eigentlich zu tun hatten. Manche hielten Jesus für den Propheten Elia. Andere identifizierten ihn mit Johannes dem Täufer und wieder andere glaubten, er sei einer der großen Propheten, vielleicht auch der Prophet, der schon von Mose angekündigt worden war. Aber auch damit kratzen sie lediglich an der Oberfläche. Denn Jesus ist so viel mehr als nur ein Prophet. Sein Anspruch war immer: In mir begegnet euch der lebendige Gott selbst. Jesu Anspruch war niemals geringer. Und wir lesen das in den Evangelien immer und immer und immer wieder und am deutlichsten übrigens auch im Johannesevangelium, wo es zu den 7 Ich-Bin-Worten Jesu kommt. Es gibt nur einen einzigen Namen, den Gott sich jemals selbst gegeben hat. Alle anderen Namen, die wir hier in der Bibel lesen, haben Menschen ihm gegeben. Nur einen einzigen hat Gott sich je selbst gegeben und der heißt Jahwe. Ich bin, der ich bin. 2. Mose 3, Vers 14. Jesus benutzt diesen Namen Gottes ganz selbstverständlich für sich. Er sagte: Ich bin das Brot des Lebens. Ich bin das Licht der Welt. Ich bin der gute Hirte. Ich bin die Tür. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ich bin der Weinstock. Und die Zeitgenossen Jesu, die Juden, die wussten sofort, was hier geschieht. Die wussten, hier macht sich jemand selbst zu Gott. Auch hier behauptet übrigens die moderne Theologie, na, das war nie Jesu Anspruch. Jesus hat sich nicht zu Gott gemacht. Wieder empfehle ich, lest einmal die Bibel. Denn weshalb wird unserem Herrn Jesus Christus der Prozess gemacht? Ja, nun eben genau deshalb. Weil die Juden zu ihm sagen, er hat sich selbst zu Gott gemacht und dafür muss er sterben. Deswegen wird Jesus verurteilt. Das ist der Vorwurf, der ihm gemacht wird. So hat Jesus von sich gedacht, immer und niemals geringer. In ihm begegnet uns Gott selbst. Machen wir uns an der Stelle bitte auch Folgendes bewusst. Auch in anderen Weltreligionen wird Jesus hoch verehrt. Im Hinduismus beispielsweise gilt Jesus als weiser Meister, als eine Art Guru, teilweise sogar als Gottheit. Das Problem an der Sache ist nur Folgendes. Es gibt im Hinduismus, manche sagen, bis zu 330 Millionen Götter. Wir merken schnell, Jesus ist also überhaupt nichts Besonderes. Ganz egal, wie viel Ehre ihm zuteil wird, er bleibt immer nur eine Gottheit unter vielen, 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 vielen weiteren. Auch im Islam wird Jesus hoch verehrt. Hier gilt er übrigens nicht nur als Prophet, sondern sogar eine Stufe höher, als Gesandter Allahs. Es gibt nur 4 Gesandte Allahs. neben Mose, König David und Mohammed eben Jesus. Aber zugleich sagt der Koran ganz eindeutig, Allah habe keinen Sohn und er brauche auch keinen Sohn. Wir sehen die Differenzen sehr klar in Bezug auf Jesus Christus und trotzdem wird behauptet, spätestens seit der Aufklärung, alles sei gleichgültig. Und zwar in einem doppelten Sinn. Gleichgültig im Sinne von, es ist egal, an was du glaubst und an wen du glaubst. Und auch gleichgültig im Sinne von, alle haben gleichermaßen Recht. Aber stimmt das? Vielleicht kennt ihr Nathan der Weise von Gotthold Ephraim Lessing und die darin enthaltene Ringparabel. Wer hat schon mal von der Ringparabel gehört? Naja, immerhin ein paar. Dann hört ihr heute ein bisschen was davon. Ganz kurz in eigenen Worten, was sagt die Ringparabel aus? Einst existierte ein Mann, der hatte einen goldenen Ring und der wird von Generation zu Generation immer an den ältesten Sohn und Erben weitergegeben. Dann kommt es in der Familiengeschichte aber eines Tages so weit, dass ein Vater drei Söhne hat, die er gleichermaßen liebt und er kann sich einfach nicht entscheiden, beim besten Willen und dazu durchringen, seinem ältesten Sohn und Erben den goldenen Ring zu übergeben, weil er ja alle gleich liebt. Was tut er also? Er lässt im Geheimen zwei weitere Ringe anfertigen, die so kunstvoll geschmiedet werden, dass sie dem Originalring aufs Haar gleichen. Kurz vor seinem Tod gibt er jedem seiner Söhne einen dieser Ringe. Nachdem der Vater gestorben ist, kommt der älteste Sohn und sagt, haha, ich bin der Erbe, so wie es immer war. Und die anderen beiden holen ihren Ring aus der Tasche und sagen, nein, nein, wir haben auch einen. Und dann kommt es zu Streit, es geht vor Gericht, aber nicht einmal der Richter kann das Problem lösen, weil ja die Ringe so identisch aussehen, dass man nicht mehr sagen kann, welcher war jetzt der Originalring. Ihr versteht, die Moral, das, was Lessing damit sagen will, ist, alles ist gleichermaßen wahr. Na, aber Lessing hat einen entscheidenden Fehler gemacht. Und mir ist es eiskalt über den Rücken gelaufen, als der Heilige Geist mir das zeigt. Er kann behaupten, alles sei gleichermaßen wahr, aber er widerspricht sich selber. Denn unabhängig davon, ob ich den Originalring unterscheiden kann von den Fälschungen oder nicht, es gibt immer einen Originalring. Und die anderen bleiben nur, und ich sage es bewusst so salopp und provokant, bleiben am Ende nur billige Kopien, ganz egal wie kunstvoll sie gefertigt sind. Das ist doch der entscheidende Punkt. Der Originalring bleibt der Originalring. Aber vielleicht kennt ihr auch die indische Parabel der drei Blinden, die den Elefanten abtasten. Der eine tastet den Rüssel ab und hält ihn für ein Seil. Der andere den Fuß und hält ihn für einen Baumstamm. Und der dritte die Flanke und hält ihn für einen großen Stein. Und auch damit wird behauptet, naja, die Menschen haben maximal einen Teil der Wahrheit erkannt, aber keiner hat die Wahrheit als solche erkannt. Und das klingt dann so klug und weltgewandt und die Menschen fallen darauf rein. Denn auch hier hat mir der Heilige Geist gezeigt, das ist doch nicht die konsequente Auslegung der Parabel. Die konsequente Auslegung der Parabel lautet, keiner hat auch nur annähernd einen Teil der Wahrheit erkannt. Denn der Rüssel eines Elefanten ist nicht und niemals ein Seil, der Fuß eines Elefanten ist nicht und niemals ein Baumstamm und die Flanke eines Elefanten ist nicht und niemals ein Stein, niemals. Das heißt, keiner der drei Blinden hat auch nur annähernd einen Teil der Wahrheit erkannt. Und es wird noch besser und fast schon ein wenig ironisch, denn diejenigen, die diese Geschichte erzählen, um damit vermeintlich zu beweisen, dass alle gleichermaßen nur einen Teil der Wahrheit erkannt haben, schießen sich selber ins Knie. Warum? Weil sie nämlich zugeben, ob es ihnen bewusst ist oder nicht, dass es eine objektive Wahrheit gibt. Und in unserem Beispiel lautet die objektive Wahrheit Elefant. Überraschung. Und sie erzählen diese Geschichte mit völlig falschen Annahmen, denn sie setzen etwas voraus, was überhaupt nicht der Wahrheit entspricht, nämlich, dass es nur Blinde gibt. Es gibt auch sehende Menschen, Gott sei Dank. Und es gibt auch diejenigen, die Augenzeugen waren und die andere führen können hin zur Wahrheit. Fall nicht auf die Lügen des Satans herein. Es gibt eine objektive Wahrheit. Es gibt sie. Und dann habe ich ein Beispiel bekommen, da dachte ich, kein Mathelehrer würde akzeptieren, wenn ich zu meinen Kindern sage, schreib bei 1 und 1 2 hin oder auch 7 oder 12, ist egal. Kein Mathelehrer würde das akzeptieren, niemand. Aber warum sind Menschen so leichtfertig in Bezug auf die Wahrheit, was Jesus Christus angeht. Und geistliche Augen können geöffnet werden durch den Heiligen Geist, wenn du offen bist dafür. Und Menschen können dich führen und du kannst die Wahrheit erkennen, wenn dein Herz offen ist dafür. Lukas 19. Lukas 19, ab Vers 36 geschrieben steht. Als er nun hinzog, breiteten sie ihre Kleider auf den Weg, und als er schon nahe am Abhang des Ölbergs war, fing die ganze Menge der Jünger an, mit Freuden Gott zu loben, mit lauter Stimme über alle Taten, die sie gesehen hatten, und sprachen: Gelobt sei der da kommt, der König in dem Namen des Herrn, Friede sei im Himmel und Ehre in der Höhe. Und einige von den Pharisäern in der Menge sprachen zu ihm: Meister, weise doch deine Jünger zurecht. Er antwortet und sprach: Ich sage euch, wenn diese schweigen werden, so werden die Steine schreien. Hier wollen die Pharisäer das Lob unseres Herrn Jesus Christus unterbinden. Sie drängen sich also zu ihm durch und sagen: Meister. Zunächst einmal eine sehr ehrfürchtige Anrede. Ob sie das wirklich ehrlich meinen oder ironisch, das kommt hier nicht wirklich durch. Das können wir nicht entscheiden. Aber sie sagen jedenfalls: Meister, verbiete deinen Jüngern diesen Lärm, verbiete ihnen, dass sie dich loben und preisen. Wir können das nicht ertragen und wir wollen es auch nicht ertragen. Was sagt Jesus? Ich sage euch, wenn diese schweigen, dann werden die Steine selber schreien. Ich musste 40 Jahre alt werden, bis der Heilige Geist mir gezeigt hat, was die tiefe Bedeutung dieses Verses ist. Ich habe ihn so oft gelesen und so oft gehört. Und erst in den vergangenen Tagen habe ich wirklich begriffen, was das heißt. Das heißt nämlich: Das Lob unseres Herrn Jesus Christus verklingt niemals. Zu keiner Tages- und zu keiner Nachtzeit. Es setzt sich fort 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche, bis Jesus wiederkommt und selbst dann in alle Ewigkeit. Und nichts und niemand kann das aufhalten und verhindern. Selbst wenn wir feige schweigen, wenn wir die Gelegenheit hätten, Jesus zu loben, selbst wenn wir mundtot gemacht werden, so wie es vielen Tausenden unserer Glaubensgeschwistern auf der ganzen Welt ergeht, selbst dann erklingt das Lob unseres Herrn Jesus Christus dauerhaft und unaufhörlich. Ich habe versäumt, einen Stein aufzuheben, mir mal ans Ohr zu halten und zu hören, wie klingt das eigentlich, wenn ein Stein schreit. Vielleicht habt ihr Lust, macht heute Nachmittag einmal dieses Experiment. Aber der Heilige Geist hat mir etliche sehr naheliegende Beispiele aufs Herz gelegt, wie die Schöpfung ihren Schöpfer preist. Und das ist unser Herr Jesus ja. Nach Kolosser 1 ist er der Schöpfer der sichtbaren und der unsichtbaren Welt. Er hat alles geschaffen, alles ist durch ihn und zu ihm hin erschaffen worden und die Schöpfung preist ihn unaufhörlich. Geht einmal gemütlich an einem sacht und sanft dahinfließenden, leise murmelnden Bach entlang. Da hört ihr, wie die Schöpfung ihren Herrn Jesus Christus lobt und preist. Oder stellt euch im Gegensatz dazu an einen rauschenden Wasserfall, der in die Tiefe stürzt, donnernd und krachend. Da hört ihr das Lob der Schöpfung für ihren Schöpfer, unseren Herrn Jesus Christus. Geht einmal über die Wiesen oder streift durch die Felder oder durch die Wälder und dann achtet auf das Rascheln des Windes in den Blättern der Bäume. Da hört ihr das Lob der Schöpfung für ihren Schöpfer, den Herrn Jesus Christus. Nehmt euch bewusst Zeit am Morgen und achtet auf das Zwitschern der Vögel, dieses fröhliche Gezwitscher. Geht einem das Herz auf. Manche nervt das, ich finde das so schön. Oder achtet auf das Bellen eines Hundes, das Schnurren einer Katze, das Zirpen der Grillen an einem lauen Sommerabend. Da hört ihr das Lob der Schöpfung für den Schöpfer Jesus Christus. Und nichts und niemand wird das jemals unterbinden. Es wurde versucht, immer wieder, schon zu Zeiten der Apostel. Petrus und Johannes in Apostelgeschichte 4 lesen wir, sie wurden vor den Hohen Rat geführt und es wurde ihnen verboten, den Namen Jesus noch einmal auszusprechen. Sie haben sich natürlich nicht daran gehalten. Und dann stand auch Gamaliel auf, der ehemalige Lehrer des Apostels Paulus. Und er sagt: Vorsicht, macht jetzt keinen Fehler. Wenn dieses Werk von Menschen ist, dann wird es spätestens wieder abebben und zugrunde gehen, wenn die Anführer der Bewegung verstorben sind. Dann geht das vielleicht noch ein paar Wochen, ein paar Monate weiter, aber die Menschen werden schnell das Interesse verlieren. Aber wenn dieses Werk von Gott ist, dann könnt ihr gar nichts tun, Ihr könnt nichts ausrichten und wenn ihr euch auch auf den Kopf stellt, es wird weitergehen und wir erleben das seit 2000 Jahren. Seit 2000 Jahren hat niemand den Namen unseres Herrn Jesus Christus aus den Geschichtsbüchern dieser Welt getilgt. So viele Propheten und Priester haben gelebt und sind gestorben und kein Mensch erinnert sich mehr an sie. So viele Kaiser und Könige und Tyrannen und Despoten haben gelebt und sind gestorben und jedes Denkmal fällt und kein Mensch erinnert sich mehr an sie. Aber Jesus Christus lebt heute noch. Und er ragt hinein in unsere Zeit. Und nichts und niemand wird es jemals schaffen, diesen größten aller Namen zu tilgen und das Lob Gottes zu verhindern. Und dann stand ich selbst an der Straße nach Jerusalem. Was für ein Bild war das in der vergangenen Woche? Hat mich tief bewegt. Schaut, als Jesus vor 2000 Jahren nach Jerusalem einreitet, da kommt er als Erlöser. Zuerst jubeln ihm die Menschen zu, aber ein Großteil der Masse wird ein paar Tage später aus einem Munde schreien, kreuzige ihn, kreuzige diesen Menschen, wir wollen ihn nicht haben, wir brauchen ihn nicht, sein Blut komme über uns und unsere Kinder, aber schaff ihn uns aus den Augen. So schreit die Masse vor dem römischen Statthalter Pontius Pilatus. Sie hat nicht erkannt, dass Jesus als Erlöser kam. Nun, dereinst wird er wiederkommen und er wird wieder einziehen in seine heilige Stadt. Und die Frage ist, auf welcher Seite der Straße wirst du stehen? Wirst du auf der Seite derer stehen, die Jesus voller Freude und voller Sehnsucht erwarten, weil er längst ihr Herr und König im Herzen ist? Oder sitzt du im Rat der Gottlosen und stehst auf der Seite der Spötter, die immer noch rufen, kreuzige ihn, kreuzige ihn, kreuzige ihn. Mach dir bitte bewusst, geschrieben steht in Philipper 2, jedes Knie wird sich beugen vor ihm. Ob im Himmel oder auf der Erde oder unter der Erde, jedes Knie wird sich beugen vor ihm. Ob du das willst oder nicht, ob du das wahrhaben willst oder nicht, ob du das glaubst oder nicht. Jedes Knie wird sich beugen vor Jesus. Engel, heilig oder gefallen, ob Cherubim oder Seraphim, ob Mensch, was auch immer für eine Kreatur. Die Bibel ist hier ganz eindeutig. Jedes Knie wird sich beugen vor Jesus Christus, dem Herrn, wenn er wiederkommt. Die Frage ist nur, wirst du es freiwillig tun? Schau, es steht außer Frage, dass du es tun wirst. Die Frage ist nur, wirst du es freiwillig tun? Und du hast heute die Gelegenheit, dein Knie zu beugen in Liebe und Dankbarkeit vor Jesus Christus, dem Herrn. Und mach dir bitte bewusst, wenn er wiederkommt, dann ist es zu spät. Schau, das ist die Botschaft, die heute vermieden wird. Wir predigen alles, nur nicht mehr oder selten genug die Wahrheit. Aber zu dieser Wahrheit gehört eben auch, es gibt ein zu spät. Von dem größten Erweckungsprediger Dwight L. Moody, der hat gelebt im 19. Jahrhundert, vielleicht kennt ihr den. Da erzählt man sich, nach jeder seiner Predigten war er innerlich unruhig und aufgewühlt. Und er ging zu seinen Beratern und Freunden und fragte sie, habe ich das Evangelium Jesu Christi heute klar und deutlich verkündigt? Die Liebe Jesu, die er erwiesen hat am Kreuz auf Golgatha zur Vergebung unserer Schuld, aber auch die Konsequenzen dessen, was geschieht, wenn du Jesus ablehnst. Habe ich das deutlich genug gesagt? Und dieser Mann, er wusste um seine Verantwortung. Er wusste darum, was das heißt, vor Gott und Mensch zu stehen. Und zu sagen, du kannst verloren gehen, aber das ist deine eigene Entscheidung. Und schaut, wie viele Pfarrer und Priester und Pastoren versäumen es, diese Wahrheit heute zu sagen. Und die Menschen gehen nach Hause zurück aus den Kirchen dieses Landes, als sei nichts geschehen und als lebten sie ewig, ganz selbstverständlich. Aber das ist nicht der Fall. Schau, niemandem hier in diesem Raum, weder dir noch mir, ist die Garantie auf einen Morgen gegeben. Keiner hat die. Deswegen sagt die Bibel, heute, wenn ihr seine Stimme hört, verstockt eure Herzen nicht. Heute, jetzt ist der Tag, jetzt ist der Augenblick, jetzt ist die Stunde, jetzt kannst du umkehren zu Jesus. Was morgen ist, kann keiner wissen. Warum zögern? Warum? Was hast du am Ende von einem Leben ohne Jesus? Ich sage es ganz bewusst und vielleicht schmeckt dir das nicht, was ich sage, aber jeder Mensch spürt in seinem Herzen eine innere Leere, jeder von uns. Und die kann nichts füllen. Du kannst es versuchen, wenn du willst. Kein materieller Wohlstand füllt diese Leere. Dein finanzieller Reichtum, dein Kontostand, nichts davon füllt das. Dein neues Haus, wechselnde Frauen, nichts füllt diese Leere in deinem Herzen. Nur einer kann das. Und das ist Jesus Christus. Und in dem Moment, in dem du Jesus annimmst in dein Herz und Leben hinein, da hast du alles gefunden, wonach du jemals gesucht hast. Und deswegen bitte ich dich als Botschafter an Christi Stadt, so schreibt Apostel Paulus, 2. Korinther 5. Ich bitte dich, bahn ihm heute den Weg, ebne die Straße hin zu deinem Herzen. Und dann, wenn er klopft, dann öffne ihm die Tür. Kennst du die Besonderheit des menschlichen Herzens? Das menschliche Herz besitzt nur eine Türklinke auf der Innenseite. Nur du kannst die Tür öffnen für Jesus. Er tritt sie nicht ein, er stemmt sie nicht mit einem Brecheisen auf. Er steht davor, klopft an und sagt, bitte öffne. Und hier sitzen einige, die das Rufen des Heiligen Geistes genau hören. Und ich bitte dich, öffne diese Tür, solange es heute heißt. Jesus will einziehen in dein Leben und dann stoß das egoistische Ich vom Thron deines Herzens und mache Jesus zum König. Und dann werde eine neue Kreatur, nicht durch eigene Anstrengungen, sondern durch seine Kraft. Schritt für Schritt und Tag für Tag. Gelobt sei unser Herr Jesus Christus dafür. Herr aller Herren und König aller Könige. In seinem Namen. Amen.